Folge 130. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast. Pavel Gremlin Koslowski.
Hi.
Ich habe geübt den Nachnamen. Top. Ja, Österreicher ist nicht so leicht.
Ja, ja, meistens wird er eh ein bisschen falsch ausgesprochen.
Polnisch ist halt doch ein bisschen nicht so meine Sprache. Gremlin ist der Spitzname.
Genau.
Und ich weiß auch warum. Deine Kollegen haben die irgendwann einmal kleines Monster genannt.
So ist es, richtig. Ja.
Ich finde den Spitznamen irgendwie total cool und du hast das sogar als Logo hergenommen, gell?
Voll, in voll. Das ist so geblieben, ja. Also. Ja. Kleines Monster haben sie mich genannt und irgendwann ist dann mein Ohr gebrochen und so aus unserer Gruppe war ich der Erste mit einem Cauliflower-Ohr. Und dann Gremlin, schaust aus wie so ein Gremlin, weil deine Ohren auch so sind wie bei denen. Und dann ist das so geblieben.
Ja.
Hat eigentlich ganz gut gepasst, war lustig und ja, auch eine schöne Erinnerung, wenn ich denke, wie das entstanden ist.
Ja, stimmt. Hat also nichts mit dem Film zu tun von 1984.
Nein, aber den habe ich auch gerne geschaut.
Ja?
Ja, voll.
Ich habe noch gar nicht angeschaut.
Ja, ist ganz cool.
Ja, die schauen eigentlich echt lieb aus, auf die Bilder zumindest.
Also gibt es diese Mogwais, also die Süßen, und die verwandeln sich dann, beziehungsweise legen dann Eier und verwandeln sich dann in diese bösen Gremlins. Also gibt es den Guten und den Bösen. Ne?
Ja.
Ich sage immer so, ich bin der süße Kleine und wenn ich im Käfig bin, bin ich der Böse.
Ah, gute Kombi.
Genau.
Gute Kombi. Ey, ich muss zugeben, ich habe ein bisschen recherchiert und die ein bisschen gestalkt, aber ich bin nicht weit gekommen, weil der erste Video auf Instagram ist einfach so ein lustiges Video mit Alex Mraovic. Es ist so witzig. Ich versuche es irgendwie herauszufinden, ob Shishitsu besser ist als Boxen.
Genau.
Und das Video, ich weiß gar nicht, kannst du es erklären, das Video?
Ja, voll. Also das war auch so eine Schnapsidee, weil wir waren gerade bei Sparta 2 war das, glaube ich.
Ja.
Und die Gala war schon vorbei. Und wir waren gerade in der Umkleide und Alex kommt rein und ich kenne Alex eh auch schon länger. Ah, wie geht's? Wie läuft's mit TikTok, dies, das? Ja, du, ich muss eh ein neues machen, weißt du, so, hast du eine Idee? Und dann haben wir so gequatscht, gebrainstormt und so innerhalb von 5 Minuten ist die Idee entstanden. So, komm, film mal das. Und ist so lustig geworden und wir sind damit viral gegangen. Ich glaube, auf TikTok, weiß nicht, auf seinem Profil, glaube ich, über 3 Millionen Aufrufe plus. Er hat das dann später noch einmal gepostet. Ich glaube, 2-mal auf Instagram, 2-mal auf TikTok. Also insgesamt annähernd dann die 8-9 Millionen Aufrufe. Also wirklich krass. Und auch lustig, weil immer, wenn ich jetzt irgendwo im Ausland war, hat mich irgendjemand auf dieses Video angesprochen, ob ich dieser Typ bin von diesem Video. Und ich sage so, ja krass, weißt du, so vom Sport kennen sie mich weniger wie von diesem viralen Video. Und letztens habe ich auch mit Alex geredet, der sagt so, Pavel, wir müssen unbedingt Teil 2 machen. Ich sage so, ich bin offen für Teil 2, sehr gerne.
Es ist so lustig einfach, vor allem, weil er sich darstellt, er knockt die aus und steht über dir und lacht die voll aus, weil du am Boden liegst und K.O. bist.
Ja, voll, und dann, wie es halt dazu gekommen ist, er schlägt mich K.O. mit einer Kombination und er, na, was ist jetzt, Pavel, na? Und dann in der nächsten Szene wacht er auf und wurde
merkt,
eben,
dass ihr
bewusstlos, er wurde bewusstlos gewürgt von mir. Also schaut euch das Video mal an, ist echt lustig.
Aber hat er so einen guten roten Schädelkopf?
Ja, voll. Er hat so angespannt, wir haben so gelacht, weil es so real ausgesehen hat. Er ist auch so ein lustiger Typ, der Alex. Wirklich.
Echt Wahnsinn. Es ist so schlimm, ich habe dem wirklich, ich glaube, 2 Stunden nur seine Videos angeschaut, weil es so witzig war. Ich habe keine Ahnung, wer du jetzt bist, aber ich habe nur Videos angeschaut.
Er ist auch so sympathischer Typ, so, weißt du, so hat überhaupt jetzt nicht so Ego-Probleme oder so, das macht einfach lustigen Content, ist auch ein super Sportler und cool, dass er das alles macht.
Ja, also du siehst eben, meine Vorbereitung war ein bisschen compromised, aber ich weiß, dass du um die 500 Brazilian Jiu-Jitsu-Kämpfe hast.
Ja, schon über 500, ist schon viel passiert die letzten Jahre. Ja. Jetzt war ich auch lange verletzt. Also jetzt habe ich 3,5 Jahre kein Jiu-Jitsu gekämpft. Mhm. Das letzte Turnier war im Februar oder März 2020, also direkt vor der Pandemie. Das war auch 2019 habe ich mein Schwarzgurt bekommen und eigentlich bin ich erst so richtig reingekommen ins Competen auf dem Schwarzgurt und dann war eben schon die Pandemie da. Also das letzte Turnier war in München, da habe ich nochmal Gold geschnappt und dann war es vorbei. Ja. Ja. Dann leider in der Pandemie habe ich auch einen Bandscheibenvorfall gehabt, also kurz davor beim Kreuzheben habe ich mich verletzt.
Und du warst dann noch so blöd und bist dann noch mal ins Training gegangen.
Scheiße, das war wirklich scheiße. Es war auch wirklich ein sehr schlechter Abschnitt in meinem Leben, weil es ist so alles zusammengekommen. Pandemie, Gym zu, ich verletzt, keine Turniere, man weiß nicht, was passiert. Kann ich überhaupt noch den Sport machen mit meiner Wirbelsäule? Physiotherapie geht auch nicht wirklich, weil keiner dich berühren durfte. Also alles so, ich musste alles einfach selber machen und halt, konsultiert habe ich mit meinem Physio, mit dem Roman Palesitz, aber es war halt nicht so einfach. Ja. Aber Gott sei Dank, so nach einem Jahr war das alles schon viel besser. Und ich muss sagen, die Physio hat mir sehr viel geholfen, aber was mich wirklich zurückgebracht hat, war Akupunktur.
Wirklich?
Ja, voll. Und
bei wem hast du das gemacht?
Das ist ein Freund von mir, der macht das privat, aber super, wirklich. Ich habe alles ausprobiert. Ich war bei den besten Spezialisten, was Wirbelsäule angeht und so weiter. War schon kurz davor, mir einen OP-Termin auszumachen.
Ja.
Weil es einfach so schlimm war und dann habe ich gesagt, ja, irgendwer hat mir das empfohlen mit der Akupunktur und ich denke mir so, ich habe eh nichts mehr zu verlieren, ich probiere es mal aus und dann die erste Session hat er mich eigentlich fast nur ausgefragt, wie ich mich ernähre, wie mein Lebensstil ist, wie ich schlafe und das Ganze, nur damit er halt auch einfach ein Bild hat, wie das überhaupt passieren konnte. Ja. Und ja, zu dieser Zeit habe ich mich nicht sehr gesund ernährt, war nonstop unter Stress, habe zu viel trainiert und ja, ist dann irgendwie so passiert. Und der hat mich da wirklich nach, ich sage jetzt mal, 6-7 Behandlungen aus dem rausgeholt. Ja.
Unglaublich.
Ja, war wirklich Wahnsinn. Ja. Im Endeffekt, das Schlimmste war die Muskelverspannung, die ich im Rücken hatte und die halt noch so stark gegen die Bandscheibe gedrückt hat, die eh schon beleidigt war.
Ach so, und, stimmt.
Und ich konnte weder sitzen, liegen, stehen, alles war schmerzhaft. Es war wirklich, also ich hatte viele Verletzungen in meinem Leben und das war so die hässlichste, würde ich sagen, weil das ist einfach, deine Lebensqualität wird dir richtig genommen und ja, du weißt halt auch nicht, die einen sagen, du kannst nie wieder Sport machen, die anderen sagen, in 5 Jahren kannst du vielleicht wieder langsam was anfangen und da ist einfach meine Welt zusammengebrochen.
Ja, voll.
Ja, und Gott sei Dank, nach einem Jahr war ich dann wieder auf der Matte und das Training selber hat mir sehr gut getan, weil im Jiu-Jitsu vor allem, wenn ich warm bin, dann spüre ich nichts von meinen alten Verletzungen. Ja. Es ist meistens so, wenn ich auf die Matte komme, dann spüre ich meine Knie, Schultern, Rücken. Ja. Aber wenn ich anfange, mich aufzuwärmen und dann das Training absolviere, dann ist eigentlich alles super. Ja. Und das Gute halt im Jiu-Jitsu ist, wir sind immer in so Positionen, wo man halt auch sehr flexibel sein muss oder wird durch die Bewegungsabläufe und das war eigentlich auch ganz gut, genau, ja, es war eigentlich auch ganz gut, weil immer das Dehnen auch, was wir machen nach dem Training oder auch während des Trainings, es war eigentlich sehr fördernd für die Muskulatur, dass die ein bisschen da entspannt oder halt sich ausdehnt und den Druck wegnimmt von der Wirbelsäule und ja, nach ein paar Monaten war ich dann wieder voll da. Ja.
Mein Physiotherapeut hat einmal gesagt, egal was, Hauptsache, schau, dass du beweglich bleibst.
Genau,
weil das
genau.
ist so, so wichtig für Verletzungen, für alles, voll. Zum Vorbeugen.
Ich habe auch immer gemerkt, wenn ich mich verletzt habe und dann eben längere Zeit mich nicht bewegt habe oder halt sehr wenig, dann kommen die alten Verletzungen, so, ja. Du spürst das plötzlich hier und da und du denkst dir, boah, was ist jetzt los? Weißt du, so, ich mache ja nicht einmal Sport und plötzlich tut mir alles weh. Und das ist das, wenn der Muskel schlapp wird und der Körper, weiß nicht, man nimmt ein bisschen zu, man ist nicht mehr so sportlich und dann spürt man es alles. Deswegen habe ich gesagt, bis zum Tod werde ich Sport machen, Sport treiben, weil das wird mich, glaube ich, am Leben halten.
Ja. Ich habe da lustigerweise einen Beitrag gesehen, in Südtirol gibt es einen 92-jährigen Mann und der macht jeden Tag, der geht halt immer schwimmen und der macht jeden Tag mindestens 5 oder 10 Kopfsprünge und er sagt, er darf keinen einzigen Tag auslassen, weil sobald er mal keinen Kopfsprung macht, ist vorbei.
Okay.
Kann das nicht mehr.
Ja, Wahnsinn.
Ja. Echt arg, also mit dem Alter noch.
In dem Alter, Wahnsinn.
Ja. Es gibt so viele coole Beispiele, wo man denkt, du bist sportlicher als ich, was machst du? Und ich weiß es eh, was ich mache. Sport, das Wichtigste. Hey, aber laut einem anderen Interview hast du schon sehr oft mal drüber nachgedacht, alles hinzuschmeißen.
Ja, also es kommt immer wieder. Und es ist halt, das ist das, glaube ich, was den Durchschnitt von den Champions trennt, also der Durchschnitt bei irgendeiner kleinen Verletzung oder wenn irgendein Stein in ihren Weg kommt, tendieren sie dazu, schneller aufzugeben und diese Steine werden dir immer wieder in den Weg gelegt, auf unterschiedliche Weisen, weiß nicht, irgendwas in der Familie, Verletzungen, selber irgendeine Depression, was weiß ich, und man darf halt nicht den Fokus aus den Augen verlieren und dranbleiben, weil ich habe auch so viele Leute gesehen, die jetzt nicht irgendwie talentiert waren oder jetzt besonders, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie die härtesten, die am härtesten arbeitenden Menschen waren im Raum, aber sie haben einfach, sie haben nie aufgehört, und irgendwann hat sich's dann ausgezahlt, weil nach 10, 15 Jahren, wenn du im Sport bist und das machst und das gerne machst, regelmäßig machst, dann wirst du auch gut in dem und dann kommt auch alles. Ja. Nach 10, 15 Jahren kommen dann die Sachen von alleine zu dir. Das heißt, du musst nicht einmal großartig nach dem Erfolg suchen, weil der Erfolg wird kommen. Ja.
Ja.
Und ja, so ist das. Ja. Manchmal war ich einfach so frustriert, deprimiert, wo ich eh aufgehört habe, aber es hat nie länger wie 2-3 Wochen gehalten, weil dann habe ich den Sport auch wieder vermisst und dann war ich wieder da, in neuer Frische.
Hast du dir daran erinnert, warum du gestartet hast und was du eigentlich schon erreicht hast wahrscheinlich, oder?
Ja, erstens das und zweitens, was ich noch vorhabe und ich denke mir so, ich kann nicht in Ruhe sterben, wenn ich nicht zumindest versuche, diese Ziele zu erreichen. Und ja, wenn ich jetzt zurückdenke, habe ich fast alles, was ich mir so in den Kopf gesetzt habe, erreicht. Es sind nur noch ein paar so Sachen, die übrig geblieben sind, dass ich selber mit mir zufrieden bin und sagen kann, hey, ich habe das alles gepackt. Und ich denke mir so, auch wenn ich diese paar Ziele, die noch nicht erreicht sind, schaffen sollte, dann bin ich mir sicher, werden neue Ziele entstehen, von denen ich noch nichts weiß. Und das ist halt, das finde ich, ist das Wichtigste, damit man nicht aufhört, sich Ziele zu setzen. Und das sage ich immer auch meinen Schülern, ich sage so, setzt euch Ziele und macht nicht den Fehler, dass ihr euch ein großes Ziel setzt, weil wenn euch eben so ein paar Sachen passieren, wo ihr dann vielleicht merkt, so, hey, es ist fast unmöglich, dieses Ziel zu erreichen, dann verliert ihr komplett die Motivation. Ich sage immer so, setzt euch ein großes Ziel und dann viele kleine Meilensteine, also viele kleine Ziele, die euch motivieren auf diesem Weg zu dem großen Ziel. Und wenn ihr einfach den Weg geht, erfüllen sich die kleinen Ziele, die kleinen Meilensteine und eventuell schafft ihr es auch, das große Ziel zu erreichen. Was auch nicht sein muss, aber dafür, wenn ihr das große Ziel nicht erreicht habt, habt ihr viele kleine Ziele erreicht. Und das ist das, wo man sagt, der Weg ist der Erfolg, nicht das Ziel, weil so ist das dann. Man lernt auf diesem Weg viele, viele Leute kennen, es passieren viele Dinge, es steuert dein Leben in eine andere Richtung und im Endeffekt bist du glücklich, dass du es getan hast.
Ja. Das hat eh in der Sportler das einmal gesagt, du musst einen Plan machen, du musst genau wissen, was dein großes Ziel ist, aber dann vergiss es.
Ja,
weil
genau.
Du musst halt jeden Tag,
genau,
du darfst nicht jeden Tag nur an das denken.
Voll. Du musst leben. Die Arbeit reinstecken und so. Ja. Viele denken auch, diese Ziele kommen von einem Tag auf den anderen. Ja. Ich sage auch immer zu meinen Jungs, Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Ja. Also ihr müsst die Arbeit reinstecken und dann wird es bessere Tage geben, schlechtere Tage geben. Und so ist das, ja. Und das ist einfach das, was das Ganze so spannend und interessant macht, dass man eben diese Ups and Downs hat und halt das haltet uns am Leben, das motiviert uns und das treibt uns an, weiter Gas zu geben.
Woher hast du das ganze Wissen? Hast du Bücher gelesen? Hast du einen Mentalcoach, Psychologen oder einfach
eigentlich
motivation Videos angeschaut?
Ja, eigentlich irgendwie alles, also Psychologen vielleicht nicht, aber auch mit Mentalcoaches gearbeitet früher. Ja. Ich selber habe mich sehr dafür interessiert und selber war ich mehr oder weniger ein Mentalcoach, ja, beziehungsweise bin noch immer irgendwie so ein Mentor für meine Schüler.
Ja.
Das heißt, ich versuche immer ein paar sinnvolle Weisheiten auszupacken, damit sie, nicht damit ich ihnen sage, wie es ist, sondern dass ich sie dazu, dass ich ihnen Denkanstöße gebe, dass sie selber nachdenken, hey, was er redet, ergibt Sinn und wenn ich so und so mache, dann könnte das alles klappen. Ja?
Ja.
Und ja, was ich denke, wieso ich auch so meine Denkweise entwickelt habe, sicher auch Bücher und so, aber vor allem meine Erfahrungen, die ich im Sport hatte, ja, die Verletzungen, die Niederlagen. Ja. Ich sage auch zu vielen meinen Schülern, hey, ich habe mehr Niederlagen, als ihr überhaupt Kämpfe habt. Ja. Ja. Ich rede nicht von euren Siegen und Sachen. Ja. So viele Kämpfe habt ihr nicht einmal, wie oft ich verloren habe. Ja. Ich habe im Jiu-Jitsu über 500 Kämpfe und da habe ich sicher 70, 80 Kämpfe verloren. Ja. Das,
was gar nichts ist.
Ja, ist trotzdem viel für einen, der halt sich nicht mal, der noch nicht einmal den ersten Schritt gewagt hat. Ja. Mhm. Und die denkt sich dann so, boah, der hat wirklich, also was habe ich zu verlieren, weißt du? So, und das ist wieder so ein Denkanstoß, so, ja, denk nicht so viel über die Niederlage nach, weißt du, so, weil wenn sie kommt, dann kommt sie und dann lerne was draus und dann schau, dass du wieder die Arbeit reinsteckst und dann das nächste Turnier oder der nächste Kampf wird sicher besser laufen. Aber tut es euch nicht selber so in der Box einsperren und negativ denken und seid einfach ein bisschen optimistischer, macht das, was euch Spaß macht. Es soll auch im Endeffekt Spaß machen, nicht immer, weil im Sport wird es nicht immer lustig, ja. Überhaupt im Leistungssport, ich sage so, Sport ist gesund, Leistungssport ist nicht so gesund. Ja. Und ja, da muss man halt einfach Zähne zusammenbeißen und durch. Wenn man einen Traum hat, wenn man Ziele hat, dann wird es viele Ups and Downs geben. Ja. Ja. Aber das gehört dazu. Und, ja.
Damit muss man leben.
Damit muss man leben, genau.
Du hast schon ein bisschen über Ziele geredet. Ich weiß, eines deiner Ziele ist es, Weltmeister zu produzieren. In deine Gyms.
Das habe ich schon.
Hast du schon.
Ja, habe ich schon ein paar.
Ja, das stimmt.
Habe ich schon ein paar, Gott sei Dank. Ja, das ist auch ein schöner Gedanke, wenn ich mir denke, so damals, wo ich mir das erste Mal das Kreuzband gerissen habe, habe ich mir das so in den Kopf gesetzt, weil da war ich dann schon aktiver Trainer und Gymbesitzer. Ich habe gesagt, okay, wenn ich es nicht schaffe, dann muss ich mir als Ziel nehmen, dass meine Jungs es schaffen. Und ja, mittlerweile haben wir ein paar Weltmeister im Gym, legitime Weltmeister. Und das macht mich extrem stolz und froh. Und deren Erfolge sind mir wichtiger wie meine, weil ich denke mir so, ich habe in vielen verschiedenen Sparten bin ich erfolgreich geworden. Und umso mehr freut es mich, wenn einer, der sich jetzt nichts vorgenommen hat oder jetzt mit nichts reingekommen ist ins Gym und ich kenne die Personen seit Tag 1 und die dann zu sehen, dass sie solche Ziele erreichen, das macht mich echt glücklich. Und ja, und jetzt nach 3,5 Jahren Verletzungspause mache ich auch mein Comeback zum Jiu-Jitsu und habe mich gleich für die größten Turniere der Welt registriert. Also ja, Ende Oktober EM, dann gleich drauf die WM in Abu Dhabi mit Gi und Ende des Jahres in Vegas die No-Gi-WM. Also ja, ich habe gesagt, wenn ein Comeback, dann richtig. Und ja, ich habe mir auch immer, ich denke auch, wieso ich so oft so bei großen Turnieren einfach nichts gerissen habe, ist, weil ich bei den großen Turnieren nicht regelmäßig gestartet habe. Ja. Mhm. Also bei der WM war ich nur ein paar Mal, also wie oft war ich, Abu Dhabi war ich, glaube ich, 3 oder 4 Mal bei der WM. Aber es gibt jedes Jahr eigentlich 4 Weltmeisterschaften. Also 2 Organisationen gibt es und beide Organisationen, also die 2 größten Organisationen, veranstalten immer eine WM im Gi und eine WM im No-Gi.
Okay.
Das heißt, du hast eigentlich 4-mal im Jahr die Chance, legitim an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen und dann halt auch da was zu reißen. Ja. Und eigentlich habe ich immer gut abgeschnitten, wo ich mitgekämpft habe. Bei der EM bin ich 6-mal Medaillist geworden. Mhm. Und heute bereue ich es halt ein bisschen, dass ich nicht damals aktiver auch zu den Weltmeisterschaften geflogen bin. Aber es war halt, damals war ich halt jünger, die Finanzen waren nicht da und es gab einfach auch nicht die Möglichkeit. In dem Sport selber gibt es ja auch nicht so starke Sponsoren, nur die du dir selber findest.
Meistens mittlerweile ist es schon besser. Freunde.
Ja, es ist immer so, ja, die dich wirklich oben sehen möchten, die unterstützen dich. Und sonst liegt es an dir. Ja. Also ja, auch selber viel gearbeitet. Ja. Viele denken auch, boah, ich trainiere jetzt 2-3 Jahre den Sport und jetzt will ich, dass mir diese Sponsoren alles finanzieren. Aber so funktioniert das nicht. Ja. Also das ist nur Träumerei und so wirst du auch nicht erfolgreich. Wenn du schon so denkst, ja, dann hast du schon eigentlich verloren. Ja. Du musst das leidenschaftlich tun und du über alles hinaus wirst du dieses große Ziel erreichen und wenn du Geld brauchst, dann geh arbeiten, ja, und nicht glauben, dass dir jemand was zusteckt. Ja. Und bei mir war es genauso. Ich habe gearbeitet und habe alles, was ich hatte, in den Sport investiert, wo ich auch damals vor 10 Jahren, sage ich jetzt einmal, nicht gewusst habe, dass der Sport irgendwie populärer wird in Österreich oder allgemein auf der ganzen Welt und dass da vielleicht irgendwann mal mehr Geld drinnen ist. Ich habe es einfach geliebt. Ja. Mhm. Und ich wollte einfach immer in allem, was ich getan habe, wollte ich immer der Beste sein. Und mit diesem Mindset bin ich halt auch immer ins Training und auf die Turniere gegangen. Und ja, und mit der Zeit sind halt eben die Erfolge gekommen. Aber ja, wie gesagt, der Weltmeistertitel steht noch offen und um den werde ich sicher noch einige Male kämpfen. Solange es mir meine Gesundheit erlaubt und zulässt, werde ich das sicher noch ein paar Mal angehen. Ja.
Ja, sobald du diesen Titel hast, musst du wieder kommen.
Passt. Deal.
Diese 2 Organisationen, die diese WMs ausführen, sind das die ADCCs?
Jein, also ADCC unterliegt eigentlich auch demselben, also dem IJP, das sind eigentlich die Veranstalter aus Abu Dhabi und die machen eben ADCC und eben die WM, die IJP.
Okay.
Das sind eigentlich die am meisten Geld auch in den Sport stecken, das sind diejenigen, die den Sport olympisch machen möchten und die haben eigentlich so die meisten Tore für die Jiu-Jitsu-Sportler geöffnet, eben durch das, was sie bieten, was sie veranstalten, dass sie auch eine Perspektive den Leuten schenken. Und die andere Organisation ist IBJJF.
Mhm.
Genau, und
das ist
noch immer wahrscheinlich die Nummer 1, würde ich sagen, einfach wegen dem Prestige und weil es die schon so lange gibt, aber das ist auch eine private Firma, sage ich jetzt einmal, und die sind richtig gierig. Ja. Also die schenken nichts den Sportlern, auch bei so großen Turnieren, wenn du Weltmeister wirst, kriegst du einfach nur eine Medaille. Ja. Wo, wenn du bei IJP Schwarzgurt-Weltmeister wirst, kriegst du, glaube ich, 20.000 Euro. Und das ist halt, ja, ich meine, als Profisportler am höchsten Level ist es jetzt auch nicht alles, aber mit 20.000 Euro kannst du ein ganzes Jahr leben, bis zur nächsten WM. Ja.
Ja.
Und das Gute ist halt natürlich, wenn du diesen Titel hast, öffnen sich halt andere Einnahmensmöglichkeiten, wie, weiß nicht, Seminare. Selber als Trainer bist du sehr begehrt überall. Du kannst so Instructional-DVDs aufnehmen, die wiederum cool. Geld einbringen. Es ist halt ein bisschen anders, ja, aber es mit der Zeit und wenn du wirklich gut bist, zahlt sich das auch aus. Also ich kenne viele, viele Sportler, beziehungsweise auch mein Freund und Trainer, der Adam Wajinski. Er ist der erfolgreichste Jiu-Jitsu-Kämpfer in Europa und unter den Top 3, würde ich sagen, auf der Welt zurzeit in seiner Gewichtskategorie. Und er lebt sehr gut von den Sachen, die ich erwähnt habe. Ja. Wenn er so für ein Seminar, sage ich jetzt einmal, 2000 Euro bekommt und dann macht er jetzt einmal, sage ich jetzt einmal, jetzt macht er 10 Tage Seminartour, wo er jeden Tag woanders ist. Und mit diesen 10 Tagen kann er schon das ganze Jahr überleben. Ja. Ja. Plus er kriegt monatlich Anteile von diesen Instructional-DVDs und von denen hat er sehr viele und er selber ist ein sehr, sag ich jetzt mal, begehrter Jiu-Jitsu-Kämpfer, von dem man auch was lernen möchte. Und so hat er halt einen Cashflow, wo er eigentlich nichts macht. Er hat einmal die DVDs aufgenommen und die bringen ihm monatlich ein bisschen eine Einnahme. Mhm. Plus jetzt auf dem Level, wo er kämpft, gibt es auch schon gute Preisgelder, von denen er auch oft einen Schnitt macht. Und jetzt sein nächstes großes Ziel ist, nach Amerika zu ziehen und dort ein Gym aufzumachen.
Wie cool.
Ja, also bei ihm läuft es sehr gut, und aber auch zu Recht. Er ist wirklich ein Spitzenathlet, super Mensch und das ganze Paket passt einfach. Ja. Und freut mich auch zu sehen, dass er auch von dem Sport so gut leben kann. Ja.
Sprichst du Deutsch?
Nein, Englisch, Polnisch.
Okay, Englisch geht auch. Ja. Muss ich mal einladen.
Ja, sehr cooler Typ. Also der Adam ist auch so eine ruhige Person, so ein sehr spezifischer Mensch. Ja.
Das sind so viele Kampfsportler.
Ja, wenn man ihn sieht, du würdest nie denken, dass er irgendwie so ein erfolgreicher Jiu-Jitsu-Kämpfer ist. Und wenn du siehst, diejenigen, die er besiegt hat, das ist so mind-blowing, ja. Und er ist einfach so ein Jiu-Jitsu-Nerd. Also er studiert richtig den Sport und er macht das täglich und sehr gerne und ja, ist einfach super in dem.
Ja.
Und solche gibt's einige auf der Welt, ja. Und es sind sehr inspirierende Persönlichkeiten.
Wie viele Videos schaust du da an, so am Tag?
Mittlerweile jetzt nicht mehr so viel. Natürlich in der Jiu-Jitsu-Szene passiert immer was Neues, es kommen immer neue Techniken und sicher schaut man sich das dann immer wieder an. Wenn man etwas als sinnvoll sieht, dann drillt man es auch mit einem Partner und testet, ob das überhaupt was ist. Aber ich denke, so bis zum Schwarzgurt schaut man sich sehr viele Sachen an, drillt auch sehr viele Sachen. Und ab Schwarzgurt wird einfach, da hast du schon dein eigenes Game und da hast du schon so ein Arsenal an Techniken, an denen du einfach nur schleifst und diese perfektionierst. Sicher kommen dann immer wieder Techniken dazu, ein paar nimmst du raus aus deinem Game, aber im Prinzip jetzt auf dem Level ist es jetzt nicht mehr so relevant, die Videos zu schauen, sondern eben mehr Sparrings zu machen, auch gegen alle möglichen Gurte, an seinem Game zu arbeiten, das zu perfektionieren. Und ja, und im Turnier ist dann halt, wenn man am technischen Level circa gleich ist, ist dann halt auch wichtig, wer hat mehr Kraft, wer hat die bessere Ausdauer. Und da geht es dann halt wirklich um einen Fehler meistens. Ist wirklich so.
Hast du so einen Stil? Im Boxer sieht man es eher, aber
im Jiu-Jitsu ist das sehr, sehr spezifisch immer, von Kämpfer zu Kämpfer. Und das ist das Coole an dem Sport, weil ich habe noch nie von einem Jiu-Jitsu-Kämpfer gehört, der ungeschlagen ist. Also jeder hat schon mal verloren. Und das ist halt cool, weil du weißt, es kann einer kommen, dessen Stil dir nicht liegt und dann wirst du überrascht. Ja. Aber natürlich, das ist halt alles harte Arbeit und manche tun sich einfach auf ein auf einen Stil fokussieren. Dafür sind sie in dem sehr gut, aber dafür allgemein in den anderen Sachen vielleicht nicht so gut. Ja. Ist oft so. Aber dafür, wenn er sein Game ansetzt, hast du ein Problem. Ja? Deswegen darfst du auch nie zulassen, dass der Gegner jetzt irgendwie sein Game ansetzt, sondern von Anbeginn des Kampfs gleich deine Techniken ansetzen, deine Dominanz zeigen und so kannst du dann halt auch einfacher den Kampf gewinnen.
Ja, das sind schon mal gute Tipps.
Ja.
Weil wir davor eigentlich über Verletzungen geredet haben.
Ja.
Irgendwas haben wir erwähnt, du hast schon 20 oder mehr Schrauben in deinem Körper.
Ja, das ist auch lustig.
Wie ist denn das mit dem Fliegen? Kannst du da noch mal hinfliegen?
Ich habe so einen Pass, wo das drinsteht, aber irgendwie hat nie jemand danach gefragt.
Wirklich?
Na, in der Hand habe ich, glaube ich, Titan, da, na, Entschuldigung, was rede ich, Platin,
okay.
Das tut sowieso nicht am Flughafen
piepsen.
In den Knien, glaube ich, ist das Einzige, wo es piepst, weil in der Schulter hatte ich so Kunststoffschrauben, die sich, glaube ich, selber aufgelöst haben oder sollten, glaube ich.
Hoffentlich. Ja.
Und in den Knien habe ich Metalle, ja. Also bei der Kreuzbänder hatte ich schon gerissen gehabt.
Ja.
Und da wurden verschiedene Schrauben eingesetzt.
Oh mein Gott.
Ja. Aber ist nicht so tragisch, ja.
Ja.
Ist halt, ich sage auch, die Leute sind immer so frustriert, wenn sie eine große Verletzung haben.
Ja.
Ich sage, es ist nur so frustrierend, wie du es machst, ja, weil es gibt aus allem einen Ausweg und wenn du deine Physio gescheit machst und wirklich wieder zurückkommen willst, dann wirst du stärker kommen denn je, weil du mit einem anderen Mindset und anderem Fokus reingehst in das Ganze. Und wenn du es wirklich willst, bist du noch härter zu brechen, wenn du dann zurück bist.
Mhm.
Und viele, sicher ist immer halt, wenn so eine große Verletzung kommt, sehr deprimierend und man ist halt mal zwei, drei Wochen komplett aus dem Häuschen und man denkt an alles Mögliche nach.
Mhm.
Aber dann geht es halt weiter, ja, und das Leben hört nicht auf nach einer großen Verletzung und man muss halt sich einen neuen Plan schmieden, neue Ziele setzen, weil die man bis jetzt hatte, ja, geht jetzt nicht oder sind auf Standby, sage ich jetzt einmal. Und ja, und dann muss man halt wieder die Arbeit reinstecken.
Ja. Wie hast du deine Zeit verbracht damals bei Corona mit dem Bandscheibenvorfall? Ich meine, andererseits, vielleicht eh gut, dass du auch nicht arbeiten hast können, aber du warst eigentlich gefangen daheim mit einer Verletzung, die scheiße ist, obwohl du eigentlich immer so aktiv bist.
Ja.
Hey, wird durch dran. Was hast du da gemacht?
Ich bin halt ein sehr kreativer Mensch und
das
mir ist nie fad. Also ich habe mich dann halt viel, ich habe eine Leidenschaft für Sammelkarten.
Oh wow,
die
welche?
Die ist dann wieder aufgegangen.
Echt?
Ja, also ich, alles Mögliche. Also ich habe Sportkarten, sehr viele, Fußball, Basketball, UFC, Boxen, ja, alles Mögliche. Dann halt auch Dragon Ball Karten, One Piece Karten, Pokémon Karten. Ich habe auch noch viele Magic Karten und Yu-Gi-Oh! Karten, aber die sammle ich nicht aktiv, aber habe sie halt, weil ich sie früher gesammelt habe, beziehungsweise selber auch gespielt habe. Und dadurch, dass 2020 eben zu Corona so dieser Pokémon-Hype wiedergekommen ist und ich einfach auch nicht viel zu tun hatte, habe ich wieder eine Leidenschaft, noch eine größere Leidenschaft dafür entwickelt, habe dann auch gestreamt. So habe ich angefangen auch mit Twitch. Eigentlich habe ich mit Twitch angefangen, ich habe Trainings gestreamt, also die Leute haben live am Stream Fragen gestellt und ich habe die dann beantwortet, beziehungsweise auch Techniken vorgezeigt mit einem zweiten.
Cool.
Und dann irgendwie wollte ich mehr machen und dann habe ich angefangen, so am Anfang ein bisschen Spiele zu streamen und dann eben Karten zu streamen. Dann habe ich mich wieder mehr so businesstechnisch mit Krypto auseinandergesetzt. Dann sind NFTs gekommen, dann da viel Geld verbrannt. Aber immer irgendwas gemacht, immer irgendwas probiert. Ja, und bis heute ist das mit den Sammelkarten geblieben, beziehungsweise ist stark geworden. Und es macht mir auch Spaß, so neben meiner Arbeit und Familie setze ich mich gerne mal hin und sortiere meine Karten oder ja selber aktiv verkaufe ich jetzt auch Karten und ja, habe einen Online-Shop dafür aufgemacht.
Für deine alten Karten?
Allgemein einen Kartenshop, also so für Collectibles und so.
Cool,
Alpha
das?
Collector heißt das. Ich sehe jetzt seit 1. September erst, habe ich das Gewerbe angemeldet und ja, jetzt bin ich in Kontakt mit ein paar Großhändlern, dass ich eben ein paar Produkte reinbekomme und das mache ich halt nebenbei, einfach weil es mir Spaß macht und wer weiß, eventuell wird auch was aus dem. Ja, ich teste immer alles Mögliche, ja, also mir ist nie fad, so wenn ich Leute höre, oh, mir ist heute so fad. So, wie kann der fad sein?
Also,
ich habe immer was zu tun.
Das ist ein blöder Tag, hat zu wenig Stunden, ganz ehrlich.
Ja, voll, genau so sehe ich es auch. Ja, es, keine Ahnung. Ich denke so, mein Leben ist sehr bunt, sage ich jetzt einmal. Ja. Es passiert immer irgendwas. Und ja, jetzt am 1. Juli haben wir ja das zweite Gym aufgemacht. Mhm. Und ja, jetzt zwei Gyms. Zwei Kinder, jetzt noch der Online-Shop, ich selber.
Zwei Hunde.
Ja, zwei Hunde. Ich mache mein Comeback zum Kämpfen plus Unterrichten und das Ganze. Also ja, bei mir ist genug zu tun.
Das ist ein Hocker. Hey, wo hast du dir diese Sammelkartenplatz?
Bitte?
Wo hast du diese Sammelkarten verstaut?
Derweil alles zu Hause noch, aber bald wird es ein bisschen knapp mit dem Platz.
Das wird knapp.
Ja, wir haben ein kleines Lager im neuen Gym und ich habe mir gedacht, ich baue da mal ein paar Regale auf und werde dort mal langsam meinen Platz für das aufbauen und dann halt schauen, wie groß das wirklich wird. Mhm. Wenn es größer werden sollte, dann werde ich natürlich schauen, dass ich einen extra Ort miete, wo ich das dann alles lagern kann und halt von dort auch aus arbeiten kann. Aber dabei passt es so, wie es ist. Ja. Ja. Step by step, sage ich immer.
Ja. Und jetzt hast du vielleicht dann noch mehr Platz, weil ihr habt eine Wohnung in Wien und eine Wohnung in Linz.
Genau.
Was ich so brutal cool finde, weil du weißt, ich bin Wassermann, ich brauche Freiheit. Deine Frau ist auch Wassermann.
Genau.
Ich finde es so cool, dass sie in Linz lebt und du in Wien und ihr euch deshalb lauft als.
Ja,
das ist mega.
Ja, voll. Es funktioniert ganz gut. Also oft fragen uns Leute, ja, und wie ist das? Weil sie in Linz, du hier. Ich sage, wir sehen uns regelmäßig und wenn es halt mal nicht geht, dann sind wir jeden Tag in Kontakt und so. Aber es ist eigentlich sehr praktisch, weil wenn sie halt nicht da ist mit den Kindern, dann habe ich einfach Zeit, die ganze Arbeit zu machen, was ich sonst nicht habe, wenn ich mit den Kindern bin und mit ihr bin, weil ich dann auch wirklich die Zeit denen widme. Und ich denke mir so, wenn jetzt so als Beispiel ein Vater, der jetzt 40 Stunden arbeitet, er steht in der Früh auf, sieht seine Kinder und kommt am Abend zurück und die Kinder schlafen schon, weil ja, so kleine Kinder schlafen halt schon um 19, 20 Uhr.
Ja.
Und ich denke mir so, er sieht seine Kinder viel weniger wie ich, weil ich bin dann 3-4 Tage mit meinen Kindern und ich stehe mit denen in der Früh auf und wir gehen zum Bäcker und wir gehen in den Park und wir gehen rutschen und spielen und dann gehen wir da und dort und haben wirklich ein Programm, ja. Und dann bin ich halt voll dem gewidmet und ich finde, dass ich dann halt auch wirklich die Zeit viel besser mit denen nutze, wie wenn ich jetzt ganze Woche mit denen wäre, aber halt auch wirklich keine Zeit unter der Woche habe und dann Samstag, Sonntag, wo die meisten sich dann eher so ausruhen möchten und so, weil sie einfach eine anstrengende Woche hatten, ja, dann leidet auch die Qualität, also die Zeit mit den Kindern, da leidet einfach die Qualität dieser Zeit und ich finde, so dieses System funktioniert für uns beide super und wenn man sich auch ein paar Tage nicht sieht, vermisst man sich noch mehr und man freut sich noch mehr auf den anderen.
Und dann bringt man auch nicht den Ärger von der Arbeit mit heim oder irgendwas.
Voll.
Weil du willst die Qualität dann am Tag haben.
Sowieso, genau. Und natürlich gibt es immer irgendwelche Sachen, meistens geht es eher um Kleinigkeiten, das gehört dazu. Aber im Großen und Ganzen funktioniert dieses Konzept spitze. Und ja, wir schauen einfach, wie sich es entwickelt. Und wir dann, wenn die Kinder größer sind, mehr hier sind oder drüben, schauen wir mal. Ja. Also auf jeden Fall werde ich meine Kinder versuchen, auch in den Sport zu bringen, beziehungsweise versuche ich schon langsam. Also meine Tochter kommt immer wieder, schaut zu bei den Trainings, sie hat schon einen kleinen Kimono.
Oh.
Und beim Aufwärmen ab und zu läuft sie mit uns die Runden und so. Mhm. Und sie weiß schon, Papa macht Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu und es gefällt ihr. Aber ja, schauen wir mal, was die Zeit bringt. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn die Kinder auch den Sport machen, den ich mache. Mhm. Und auch so eine Leidenschaft dafür entwickeln würden, wie ich sie entwickelt habe. Natürlich wäre das auch vom Vorteil für die, weil eben mit den zwei Gyms und den Möglichkeiten, die ich ihnen halt in diesem Sport bieten könnte, wäre es auch einfacher für sie allgemein im Leben, denke ich. Ja. Und ja, hängt halt nur
von ihnen ab.
Von ihnen ab, genau. Ja.
Gibt es bestimmte Werte, die du von deinen Eltern mitkriegst, hast, die du gerne weitergeben würdest an deine Kids?
Oh, ich glaube, da sind ziemlich viele Sachen. Ja, also ich bin echt glücklich, solche Eltern zu haben, die ich habe, weil wirklich sind so tolle Menschen und je älter ich werde und je mehr Familien ich sehe und kennenlerne, denke ich mir so, ich bin wirklich gesegnet mit meinen Eltern und ja, waren selber damals Immigranten aus Polen und haben versucht, irgendwas für uns aufzubauen, also für mich und meine Schwester, weil sie so selbstlos waren und mehrere Jobs gleichzeitig gearbeitet haben, nur um uns eine Zukunft zu bieten. Und die waren schon immer Arbeitstiere. Ja. Also ich sage immer, meine Eltern bis heute, ich kann mich nicht erinnern, dass meine Mutter jetzt irgendwie arbeitslos war oder mein Vater. Die haben immer gearbeitet und immer nach Lösungen gesucht. Und ja, selber halt nie viel gehabt, ja. Aber auch eben uns nie das Gefühl gegeben, dass wir weniger haben oder nichts haben. Das heißt, meine Kindheit und die Kindheit von meiner Schwester, die war toll, wirklich toll. Also wenn ich zurückdenke, was wir für eine schöne Kindheit hatten, ich habe nichts von dieser Armut mitbekommen, in der wir gelebt haben. Natürlich jetzt, wenn man älter ist und mal wirklich so überlegt, so hey, eigentlich waren wir arm, ja, und hatten nicht viel, aber die Eltern haben uns nie das Gefühl gegeben und haben uns immer alles ermöglicht, was für sie möglich auch war. Und ja, natürlich haben versucht, aus uns gute Menschen zu machen. Ich hoffe, es ist ihnen halbwegs gut gelungen.
Was ist so her auf jeden Fall.
Danke. Ja, aber ja, viel Liebe gegeben, ja, ich denke, das ist auch wichtig, viel Liebe den Kindern geben und das kommt dann auch zurück, weil auch heute lebe ich in so einem guten Verhältnis mit meinen Eltern, ich sehe sie fast täglich und es ist eine ganz andere Beziehung zu meinen Eltern, ja, mein Vater ist wie mein bester Kumpel, meine Mama ist nonstop da und will mir immer helfen hier mit Hausarbeit und da, wenn meine Frau nicht da ist. Ich so, Mama, bitte, jetzt bin ich schon 31. Ich
kann selber,
mach mir selber die Wäsche täglich im Gym. Ja. Ich tue auch Staubsaugen, wenn ich sehe, dass es ausschaut. Ja. Ich kann auch den Geschirrspüler einschalten. Ja. Bitte mach das nicht, weil das macht mich nervös. Ja. Aber es ist halt, für Mama sind wir halt immer Kinder und ich glaube, das wird auch immer so bleiben.
Und die Söhne sind sowieso bei den Mamas.
Ja, ja,
das ist ja unglaublich.
Das ist wirklich.
Vor allem so vom Osten da.
Ja, das ist wirklich, das stimmt. Das überhaupt in den polnischen Haushalten. Ja, der Sohn ist immer.
Na wurscht, aber ich finde es so spannend. Du kommst auch aus einer sehr sportlichen Familie. Also der Papa hat Landhockey gemacht.
Genau.
Hast du es selbst mal ausprobiert?
Ja, voll. Ich habe auch ein bisschen gespielt, aber es war eigentlich nicht so mein Sport. Ich bin dann in Richtung Fußball gegangen. Meine Schwester war talentiert in Landhockey, aber bei meiner Schwester war das Problem, die hat sich immer nur 2 Wochen für irgendwas interessiert. Sie war talentiert in Landhockey, sie war talentiert im Tennis. Ja. Sie war immer ein sehr sportliches Mädel. Aber ihre, wie soll ich sagen, so diese Konzentrationsspanne oder eben so, dass sie sich für irgendwas länger begeistert, das war sehr schwierig. Bei ihr ist bis heute so, auch immer so, Sie wollte auch immer damals Tattoos haben und so.
Echt?
Und so. Bis heute hat sie keins gemacht und sie selber ist so glücklich, dass sie keins gemacht hat, ja? Weil sie selber sagt, es würde ihr nicht gefallen.
Ja.
Weil sie eben so, sie ist immer so, aus dem Nichts kommt irgend so ein Gedanke und ja, und das will sie jetzt machen und das ist so, ja, passt.
Witzig.
Ja, mach einmal. Fang an damit, ja. Dann reden wir weiter.
Auf jeden Fall Schmetterling, ne?
Ja,
fliegt von an zum.
Ja, es ist ein Wahnsinn.
Einer Sache zum nächsten. Aber dafür kannst du deine Tattoos anschauen.
Genau. Also, ich bereue eigentlich nicht meine Tattoos. Ich interessiere mich auch sehr für Kunst und auch jedes meiner Tattoos hat eine Bedeutung. Also, ich habe nie irgendwas einfach hingeklatscht, sondern habe mir immer überlegt, was ich mein Leben lang auf meinen Körper tragen möchte.
Ja.
Natürlich würde ich das ein oder andere vielleicht ein bisschen anders machen oder woanders platzieren, aber im Großen und Ganzen mit den Jahren ist dann einfach das erste Tattoo hatte ich, glaube ich, mit 15, 16, wo meine Eltern, ich habe ihnen gesagt, ich mache mir ein Tattoo. Ja.
Wirklich?
Ja, die haben das nicht ernst genommen. Okay. Und ich sage so, ja, hier und das wird kommen. Und mein Vater belächelt das so, ja, mach. Weißt du. Die haben es nicht geglaubt, dass ich... Ich bin dann wirklich mit einem Tattoo zurückgekommen. Die Gesichter werde ich nie vergessen.
Was hast du tätowiert lassen?
Ich habe hier innen am linken Oberarm so einen Schriftzug. Das ist auf Spanisch, Ehre den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Schaut eigentlich eh ganz cool aus.
Ja.
War so fürs erste Tattoo. Schön und ja, das haben meine Eltern halt
nicht so schön gefunden.
Ja, es war halt Schock für sie, ja. Ich war noch so jung und es war auch richtig, weil normalerweise würde es ja kein Tätowierer machen für einen, bei einem Minderjährigen, aber
schön.
Dadurch, dass es privat war und so, ist durchgegangen und ja. Und dann mit der Zeit halt ist immer mehr dazu gekommen und jetzt bin ich schon voll tätowiert, ja, von Zehe bis Hals.
Ja, der Hals war das Letzte, oder? Das letzte Abend.
Ja, genau, der Hals war das Letzte, glaube ich, ja.
Wieso hast du dir das letzte Abend mal auf den Hals tätowieren lassen?
Erstens gefällt mir das Kunststück von Da Vinci sehr.
Das ist
und
schön.
Und zweitens bin ich selber ein sehr gläubiger Christ.
Das habe ich mir jetzt fast gedacht, möchte ich auch sagen.
Und ja, es hat einfach perfekt gepasst. Es ist ja auch so ein längliches Bild. Das heißt, es geht um den ganzen Hals und passt eigentlich vom Werk selber. Also ich hatte immer das im Kopf, dass ich mir gerne ein Halstattoo machen möchte. Nur ist es nie in Frage gekommen, weil ich mir gedacht habe, es geht ja nicht. Weil wo soll ich arbeiten mit einem Halstattoo und
stimmt.
So.
In deinem eigenen Gym.
Ja. Und das ist dann eben halt so passiert, dass ich dann eben selbstständig geworden bin und das sich dann erledigt hat, mehr oder weniger. Und habe gesagt, ja, jetzt kann ich es machen.
Cool.
Und ja, mittlerweile auch. Ich denke so, auch in verschiedenen Berufen ist das nicht einmal mehr so eine große Sache, wenn man sichtbare Tattoos trägt. Früher war das ja nicht möglich. Ja.
Gefühlt,
ich habe ja auch noch eine Augenoptiker-Lehre gemacht und da ging das schon gar nicht. Ja. Also alle mit Hemd, Anzug, Brille, da sollten keine Tattoos sichtbar sein.
Ja.
Ja. Also war das auch damals keine Frage. Aber ja, mit den Jahren hat sich das dann erübrigt.
Deine Tattoos sind ehrlich gesagt echt Kunstwerke. Die sind wirklich schön und ich bin sehr kritisch bei sowas. Also
danke.
Hast du einen guten Tätowierer?
Ja, voll. Also ich habe eigentlich zwei Tätowierer. Das ist der Mario Mali Goričkić. Der hat so die meisten Tattoos von mir gemacht. Und dann habe ich noch einen Freund, den Bogdan, der auch ziemlich viele Tattoos gemacht hat und beide sind so spezialisiert auf Realistik und ja, so sind halt die meisten Tattoos von mir, also so in diesem Stil Realistik und ja.
Welches bedeutet am meisten?
Welches bedeutet mir am meisten? Ich glaube das am Handrücken.
Am rechten Handrücken.
Genau, das ist die, das ist das Bild von der Maria mit Jesus, aber es ist ein spezielles Bild, weil das ist die, das Bild heißt die schwarze Maria von Częstochowa. Und das ist eines der heiligsten polnischen Relikte. Da gibt es auch sehr interessante Legenden zu diesem Bild. Die Maria hat so zwei Schnitte im Gesicht, beziehungsweise drei sind es, so zwei und einer so. Und da gibt es eine Legende dazu. Also dieses Relikt wurde auch immer so auf die Kriegszüge mitgenommen. Und die Legende besagt, dass wenn sie eben dieses Relikt bei sich haben, sind sie unbesiegbar.
Okay.
Und damals gibt es so eine Geschichte zu dem Bild. Es gab mal einen betrunkenen Soldaten, der reingegangen ist in die Kapelle und er wollte dieses Bild zerstören und hat eben diese Risse, die man im Gesicht sieht, die hat er mit seinem Schwert gemacht, ist aus dieser Kapelle rausgegangen und wurde vom Blitz getroffen und ist gestorben.
Oh mein Gott.
Ja. Wow. Und deswegen ist, weiß nicht, dieses Bild so, ist mir so wichtig und hat halt auch viel Bedeutung und ist auch ein schönes Bild und wie gesagt, unser heiligstes Relikt in Polen oder eines der heiligsten Relikte, jeder kennt es. Ja, und das ist mir, glaube ich, so das wichtigste Tattoo. Ja.
Ich finde es cool, dass sie eine Frau ist.
Ja,
voll. Weil sie schon manchmal am Tor drauf oder irgendwie.
Ja, dadurch, dass ich auch eben sehr gläubig bin und ich wirklich Wert darauf lege, also für mich selber, finde ich diese Tattoos am schönsten.
Ja. Sind die Kids dann auch getauft?
Die Kleine ja, der Kleine noch nicht, aber ja, wird auch noch getauft.
Komm nicht drum um.
Ja.
Wie war die Zeit als Fußballspieler?
Ja, es war eine interessante Zeit. Es war halt...
Noch ohne Tattoos damals?
Ohne Tattoos, ja. Also ich war jung, ich habe mit 8 Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Und diese Zeit hat mich sehr geprägt. Ja. Ich war immer der Kleinste im Verein und ich war überhaupt nicht talentiert. Aber ich habe immer hart gearbeitet. Das war halt schon immer so. Also ich wollte immer mir selber was beweisen, meinem Papa was beweisen. So, der Rest hat mich eigentlich nicht interessiert. Also so, dass ich jemandem da was beweisen muss, hat sich dann eh selber ergeben. Aber ich musste mir immer selber beweisen, dass ich das kann und dass ich das schaffe. Das war immer die Motivation. Und ich war, wie gesagt, nicht talentiert, aber dafür war ich immer schnell. Und das war mein Haupt-Attitude, dass ich so sage.
Rauf, runter, rennen, auf der Seite.
Dass ich schnell bin.
Ja.
Und das war das Einzige, was mich irgendwie so gehalten hat im Verein. Also damals bei Donau habe ich gespielt. Und ja, das war aber auch das Einzige, weil ich war nicht so der Coole, nicht der Beliebte. Ich war eben der Außenseiter, der nicht so gut spielen kann, der kleine Pavel. Und dann wurde ich halt auch oft gemobbt, gehänselt und das hat sich halt jahrelang so gehalten. Und eben, wo ich aufgehört habe mit Fußball und dann, wie alt war ich, 16, 17, wo ich mit Kampfsport angefangen habe, war ich extrem begeistert vom Kampfsport selber, weil ich gesehen habe, richtige Männer, Tiere, die kämpfen können, sind so respektvoll und umgänglich und sehen nicht herab auf dich, sondern versuchen dir sogar zu helfen, dass du die und die Technik lernst. Und das hat mich fasziniert. Und da habe ich halt auch gemerkt, gleich von Anfang an, dass da viel mehr wichtige Werte vermittelt werden im Kampfsport, die im Fußball überhaupt nicht mal angesprochen werden. Ja, so simple Sachen wie Respekt und dass man das Benehmen und solche Sachen, also im Fußball, jeder ist respektlos, jeder macht, was er will. Es ist ein Haufen, es ist ein Haufen von Egoisten. Unerzogene Egoisten.
Ja. Und dann kommen noch die Eltern dazu.
Die Eltern dazu, genau, die noch schreien.
Ja.
Und es ist so wirklich, wenn ich mir jetzt überlege, das ist, und es ist noch immer so, und das beobachte ich oft und ich denke mir so, eigentlich ist das urtraurig, weil das ist ja der größte Sport der Welt, wo am meisten Geld auch reinfließt. Die nennen sich selber Teamsportler, sind aber lauter Egoisten, die nur auf sich schauen.
Ja.
kriegen viel zu viel Geld für das, was sie leisten. Wenn so ein Fußballer jetzt mal einen Monat MMA trainieren würde, ich meine so richtig MMA, der würde mit dem Sport aufhören, weil der würde den Druck nicht halten können. Und die kriegen einfach alles so in vor die Nase geschoben und es wird ihnen so viel geschenkt und das meiste verdienen die einfach nicht. Und ich habe auch viele Freunde, die Profifußballer sind und bis heute sehr erfolgreich sind. Und die sagen von sich selber, wir sind überbezahlt. Ja, für das, was wir eigentlich machen und leisten, sind wir überbezahlt. Und ich gehe hier essen, esse gratis. Da kriege ich das gratis, da kriege ich vom Sponsor alles, was ich möchte, von Adidas oder von Nike, wo jeder andere wirklich husteln muss, dass er sich da was kaufen kann. Ja, ist halt die traurige Realität. Aber vielleicht ändert sich das mal oder wird zumindest ein bisschen angeglichen, dass die Kampfsportler einen faireren Lohn bekommen.
Oder zumindest einmal einfach nur ein bisschen Anerkennung.
Ja, und nicht das ist
nur ein schlechtes Image.
Genau, also ich denke, nicht in allen Ländern, aber in Österreich noch nicht so. Ja. Aber in anderen Ländern, zum Beispiel in Polen, sind Kampfsportler schon anerkannt.
Tschechien
auch. Genau, und da werden sie auch anders respektiert und angesehen. Das ist mir auch aufgefallen, jedes Mal, wenn ich bei Turnieren in Polen gekämpft habe, was für mich wie jedes andere Turnier war einfach. Ich gewinne die polnische Meisterschaft, komme nach Wien zurück. Am nächsten Tag sehe ich 3-4 Artikel über mich von irgendwelchen polnischen Foren. Und ich denke mir so, was, das ist sehr urkrass, dass da überhaupt jemand über mich schreibt und dann noch so viele und sie machen da, wie wenn ich Weltmeister geworden wäre. Aber es ist halt...
Wie bei Österreich auch noch.
Es ist halt anders dort. Es wird halt viel mehr Wert auf das gelegt und die Leute feiern Kampfsport dort mittlerweile mehr wie Fußball. Früher gab es auch nur Fußball. Mhm. Und jetzt mittlerweile will keiner mehr so Fußball spielen, wenn wir auch unsere Nationalmannschaft anschauen. Das ist, es gibt so ein Sprichwort auf Polnisch, das singen die Fans immer, wenn Polen verliert. Nic się nie stało, Polacy nic się nie stało. Und das heißt, es ist nichts passiert. Polen, es ist nichts passiert. Also auf die Art, macht euch keine Sorgen, es ist nichts passiert. Und es wird nur noch das gesungen, weil die einfach immer nur verlieren. Ja. Oh, es ist schon so ein Meme geworden, dieser Satz, weil die einfach Millionen kassieren und einfach gegen Nationalmannschaften, die wirklich schlecht sind, verlieren, wo von der gegnerischen Nationalmannschaft die meisten Fußballer noch einen 40-Stunden-Job haben.
Oh mein Gott.
Und wenn du gegen solche verlierst, aber selber Millionen am Konto hast, dann fragst du dich, wieso? Und wieso verdienen die das? Und wieso kriegen die so viel Anerkennung und Geld, wenn die nicht einmal hier ihre Arbeit leisten können am Fußballplatz?
Ja, trotz Lewandowski.
Ja, er selber kann auch leider nicht die ganze Nationalmannschaft retten.
Da braucht es ein paar mehr.
Ja.
Hey, apropos MMA, wenn wir davor schon mal ein bisschen geredet haben. Du machst jetzt schon seit über 10 Jahren eigentlich Kämpfe und alles. In MMA hast du damals auch vor 10 Jahren angefangen, Amateurkämpfe zu machen. Hast auch einen Amateurkampf gehabt und hast verloren.
Ich hatte, um ehrlich zu sein, 3 Amateurkämpfe. Aha. Und die habe ich alle 3 verloren.
Die stehen alle nicht auf Sherdog.
Ich glaube, einer steht auf Sherdog gegen den Tschetschenen. Das war mein erster Kampf. Genau, in Deutschland war das. Und den habe ich auf Punkte verloren. Da habe ich mir 2 Rippen, glaube ich, gebrochen.
Oh mein Gott.
Ja, es war halt die hässlichste Rückfahrt meines Lebens. Oh, wow. Wir sind einfach 10-11 Stunden mit dem Auto gefahren durch einen Schneesturm und mit gebrochenen Rippen. Du kannst weder sitzen, liegen.
Oh mein Gott.
Wir mussten immer wieder dann so Stops machen, weil ich einfach so 3-5 Minuten herumgehen musste, dass ich halt ein bisschen Luft bekomme.
Das während eine Schneesturm.
Es war eine schlechte Erfahrung, aber ich habe halt nicht aufgegeben, sagen wir es mal so, aber diese Erfahrung war schrecklich.
Bei dir gibt es auch nur Extreme, ne? Entweder extrem krass geil oder extrem krass scheiße.
Voll. Bei mir gibt es wirklich immer Extreme. Und auf jeden Fall, da habe ich auf Punkte verloren, Split Decision. Ja. War eigentlich eher ein super Kampf, sehr ausgeglichen. Eben nachdem er mich geslammt hat und mir die Rippe gebrochen hat, habe ich nicht mehr so gut kämpfen können. Oh, nur noch ums Überleben gekämpft. Das habe ich verloren. Dann hatte ich einen Kampf in Slowenien, irgendwo in den Bergen. Unser Navi hat das nicht einmal angezeigt. Ich weiß nicht, wie wir dorthin gekommen sind. Dann haben wir in so einer gottverlassenen Schule gekämpft. Und das war auch so, es war ein Ring mit Holzbrettern und einfach nur eine Plane drüber. Und es ist mir genau dasselbe wieder passiert. Also ich habe mal wieder die Rippen gebrochen. Ich hatte meinen Gegner im Triangle drinnen, der hat mich gehoben, geslammt.
Oh.
Ich habe irgendwie ich habe Luft rausgelassen, wo das passiert ist, und ich konnte nicht mehr einatmen, weil mir die Luft ausgegangen ist. Und eigentlich habe ich die erste Runde gewonnen, dann zweite war ziemlich ausgeglichen, dann ist das passiert, so circa Mitte der zweiten Runde. Und dann die dritte Runde habe ich auch wieder nur ums Überleben gekämpft. Das Lustige war ja, der Gegner war Stand-Up-Kämpfer und in der dritten Runde hat er angefangen, Takedowns zu machen. Einfach, weil er gemerkt hat, dass ich mich auch mit ihm prügeln möchte.
Ja.
Und so hat er dann halt auf Punkte gewonnen. Und einen Kampf in Wien hatte ich dann noch und den habe ich durch TKO verloren.
Mhm.
Es war einfach, ich bin mit einem Uppercut, es war ein ziemlich kurzer Kampf. Ich habe gegen so einen Kroaten gekämpft und ich habe eigentlich eine Kombination geübt die ganze Zeit, die ich einsetzen wollte. Ich bin runtergegangen, also angedeutet, dass ich zum Takedown gehe, und bin mit einem Uppercut raufgegangen. Ne? Und das hat im Training super funktioniert. Ich habe die Leute immer damit getroffen und ich versuche das. Und wie ich raufgehe, er hat im selben Moment einfach instinktiv, er hat eigentlich das jetzt nicht, das war jetzt kein geplanter Move oder so, er hat einfach einen rechten Haken geschlagen und genau wo ich mit dem Kopf raufgegangen bin, hat er mich getroffen.
Oh mein Gott.
Ich bin zu Boden gegangen und dann ist er halt gleich nachgegangen, hat geschlagen. Ich wollte dann halt noch ein bisschen mit dem grappeln, aber dann war schon der Referee dazwischen. Der Kampf wurde unterbrochen und ich war auch so frustriert. Ich denke mir so, wow, das ist kein Sport für mich, das. Ja, und dann habe ich wieder ein Angebot bekommen, diesmal Profikampf in Kroatien. Das war, haben sie so eine European MMA League gemacht, wo, wenn ich jetzt zurückdenke, viele große Namen, die man heute kennt, so wie Tomáš Dejak aus Slowakei oder der eine, was bei ONE FC kämpft, gegen den hätte ich kämpfen sollen auch. Wie heißt der? Der hat auch, das ist ein türkischer Dagestaner, glaube ich. Ist weiß jetzt den Namen nicht. Und da waren ein paar solche Jungs in meiner Kategorie. Und den ersten Kampf hatte ich gegen einen Ungarn, den Benko Laszlo.
Ja.
Und es war mein erster Profikampf. Ja. Aber ich habe halt zugesagt, weil ich glaube, der Gewinner von dem Turnier hätte 10.000 Euro bekommen. Ich war damals 19 oder 20 Jahre alt.
Ich mag deinen Optimismus.
Ja, ich war immer motiviert. Es hat mir Spaß gemacht. Ich war immer so irgendeiner Kämpfernatur.
Ja.
Und das war cool, weil das war vor 4.000 Zuschauern. Plus, die haben das auf zwei kroatischen Sendern ausgestrahlt, das Event. Es war richtig geil und ich bin dort reingegangen und habe den Kampf nach 1,5 Minuten mit einem Armbar gewonnen.
Oh.
Und es war so, boah, das hat mich richtig angetrieben, ja, dieser Sieg, das werde ich nie vergessen, das war so schön für mich, ja, es war ein richtiges Erlebnis. Und ja, und dann einfach weitergemacht, ja, ich war damals, glaube ich, schon Jiu-Jitsu Blaugurt und dann habe ich einfach trainiert Jiu-Jitsu und wenn sich irgendwas erübrigt hat in MMA, dann habe ich immer wieder zugesagt und gekämpft. Aber das, MMA war nicht mein Fokus. Also Jiu-Jitsu.
Das merkt man, so viele, viele Jahre dazwischen.
Genau, ja, ich glaube immer alle zwei Jahre habe ich einen Kampf gemacht oder so. Ich meine, es sind auch immer wieder Verletzungen dazwischen gekommen und so. Aber mein Fokus war nicht MMA, weil jedes Mal, wenn ich mich auf einen MMA-Kampf vorbereitet habe, hat mein Jiu-Jitsu drunter gelitten, weil ich einfach mein Jiu-Jitsu vernachlässigen musste und das wollte ich nicht, ja, weil ich es einfach geliebt habe. Und MMA, da musst du halt Ringen machen, Thai-Boxen, Boxen, MMA-Sparring und dann bleibt halt nicht viel Zeit für das Jiu-Jitsu selber. Und dadurch, dass Jiu-Jitsu immer mein Fokus war, habe ich es nicht wirklich genossen, das zu machen. Ja. Und auch dann das Gewicht cutten, das waren auch immer, fast jeder Kampf waren um die 10 Kilo, die ich runtergehen musste.
Mein Gott.
Und ja, ich habe es halt gemacht, weil ich es trotzdem wollte und mir selber auch wieder mal was beweisen wollte und auch zeigen wollte, vor allem, dass Jiu-Jitsu der beste Sport fürs MMA ist.
Hast du bewiesen, 5 Kämpfe, alle mit, keine Ahnung, irgendwelche Grappling-Sachen, Armbar, ja, Jokes.
Alle 5 Profikämpfe habe ich alle durch Submission gewonnen, ja. Alle 5 in der ersten Runde.
Unglaublich. Ja.
Nein, es waren schöne Wahnsinn. Erlebnisse. Ich habe auch eigentlich dann mit der Zeit hatte ich dann auch größere Ziele. Ich sage jetzt einmal, vor 2-3 Jahren habe ich mir überlegt, jetzt wirklich in MMA durchzustarten. Mhm. Dadurch, dass ich schon den Black Belt im Jiu-Jitsu habe und einiges erreicht habe, Academy ist da. Ich habe gesagt, okay, versuchen wir es mal im MMA. Und dann habe ich mir das Kreuzband gerissen. Also ich habe den letzten Kampf, den ich gewonnen habe, ist alles gut abgelaufen.
2021.
Genau, dann habe ich mich schon eigentlich vorbereitet auf den nächsten, habe mir das Kreuzband gerissen und somit hat sich die Geschichte MMA für mich erledigt, was ich jetzt nicht so extrem traurig finde. Obwohl ich hatte viele Möglichkeiten, beziehungsweise ich war in Kontakt mit guten Managements und Organisationen, wo ich einfach die Möglichkeit hatte, mich zu zeigen. Aber ich denke mir so, das Jiu-Jitsu bleibt mir trotzdem erhalten und deswegen passt das schon so. Und vielleicht, never say never, ja. Vielleicht kommt in ein paar Jahren wieder ein MMA-Kampf.
Ja, wer weiß. Ja. Bei dir weiß man nie.
Ja, voll.
Witzig, aber ich finde das schon krass, weil ich glaube, du hast deinen ersten Grappling-Kampf auch verloren, dann hast du 3 MMA-Amateurkämpfe verloren.
Genau, ich habe eigentlich alles verloren, womit ich angefangen habe. Ja. Also die ersten Schritte waren nie irgendwie positiv, aber ich habe halt nie aufgegeben. Ja. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Niemals aufgeben, egal wie schwer und hart es ist. Wenn du es wirklich willst und es magst, dann mach es. Ja. Und glaub an das, was du machst. Ja. Weil früher oder später wird es einfach klappen. Ne?
Ja, stimmt. Verloren hast du zwar ein paar Kämpfe, aber du hast nie irgendwie so als Gymbesitzer so richtig verloren, oder? Hast du mal eine Immobilie gehabt, die dann überhaupt schlecht gelaufen ist? Aber
oh ja, also Corona war schon, war kurz davor, das Gym zuzumachen. Das war auch wirklich krass, weil das wissen auch nicht viele. Ich habe in der Corona-Zeit auch auf der Baustelle gearbeitet, dass ich die Rechnungen fürs Gym begleichen kann. Und das habe ich halt auch nie jemandem so gesagt, weil es mich auch ein bisschen gekränkt hat. Und dann war ich halt kurz davor, das Gym zu schließen. Dann war Corona irgendwie vorbei. Das war dann halt 2021, war so hin und her, aber es war dann halt ein bisschen Luft. Dann durften wir wieder trainieren. Und ich muss mich auch wirklich bedanken an meine loyalen Schüler, von denen viele einfach von sich aus gezahlt haben, damit das Gym dann auch erhalten bleibt. Also die wussten, sie können nicht trainieren und sie wussten aber auch, dass ich abhängig bin von den Mitgliedschaften. Mhm. Und deswegen haben sie freiwillig weiter eingezahlt. Und das war auch halt der einzige Grund, glaube ich, wieso es Alpha noch heute gibt.
Ja.
Und ja, und dann, wo Corona weg war, ist es besser gelaufen denn je. Also wir haben so einen Ansturm an Leuten bekommen, so viele Leute wollten plötzlich Sport allgemein machen. Also ich habe es auch bei den anderen Gyms beobachtet, dass es wirklich voranging.
Ja.
Und jetzt, ja, wie gesagt, vor 2 Monaten haben wir das zweite Gym aufgemacht. Ja. Jetzt gerade ist es auch nicht so einfach, weil ja, man muss halt Mitglieder reinbekommen und es muss sich ja auch irgendwie, die Rechnungen müssen sich auch irgendwie zahlen. Gott sei Dank funktioniert das erste Gym sehr gut und da haben wir schon unser fixes Team und es kommen immer wieder neue Leute dazu und das erhält auch zurzeit das zweite Gym und wir hoffen natürlich, dass das zweite Gym auch gut wächst, so wie es gerade wächst in diesem Tempo. Schaut es eigentlich sehr gut aus und ich denke auch, dass wir auch weiter wachsen werden und ja, ich denke auch immer positiv.
Ja. Ja. Wie bist du auf den Namen gekommen? Alpha Jiu-Jitsu Academy?
Gute Frage. Alpha, ich hatte Alpha immer im Kopf, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist so das das erste, das oberste, das, so, das beste Team. Ja, und so habe ich das in meinem Kopf gehabt. Und wir wollen das beste Team hier aufbauen. Und wir sind die Alphas.
Ja. Typisch Kampfsport. Wenn es gerade in der Tier ist, ein Löwe oder keine Ahnung was.
Genau, genau. Also wir haben dann viele in unserer Gruppe so, wie soll ich sagen, so Umfragen gemacht, so was soll unser Maskottchen werden, ja, und dann gab es den Löwen, den Wolf, ja, noch irgendwas und so.
Hast du den Gremlin genommen?
Na, der Großteil war dann für den Löwen, also das ist so unser Maskottchen für Alpha, der Löwe. Und sonst haben wir dann auch so, unser Motto ist One Team, One Dream. Mhm. Das ist auch so entstanden. Die Bedeutung hinter One Team, One Dream für mich ist halt, wenn zum Beispiel einer von uns ein Traum, ein Ziel hat, dann sind wir alle dafür zuständig, ihn dabei zu unterstützen, dass er seinen Traum erfüllt. Ja. Und das steht hinter One Team, One Dream. Ja. Und natürlich jeder, der ins Gym kommt, hat irgendein Ziel, irgendeinen Traum. Und es ist unsere Aufgabe, denjenigen dabei zu unterstützen. Und andersrum, wenn ich dann einen Traum habe, erwarte ich mir auch das von den anderen. Und das schweißt auch das Team zusammen. Und wenn jemand von uns kämpft, ob es jetzt Jiu-Jitsu oder MMA ist, ist immer ein großes Teil vom Team dabei und unterstützt. Und wir sind, man weiß es, wenn die Jungs von uns MMA kämpfen oder so, dann sind wir immer die Lautesten. Ne? Ja. Und das ist auch schön, dass man uns so kennt, dass wir so ein starkes, familiäres Team sind, die wirklich so hintereinander stehen, wo, wie wir schon erwähnt haben, wo Fußball eigentlich ein Mannschaftssport ist, haben wir das im Kampfsport mehr wie im Fußball. Ja? Ja. Und das ist auch cool. Ja? Man steht zwar alleine im Ring oder auf der Matte, aber mit so einem Team hinter einem ist es halt viel einfacher.
Ja, das stimmt. Stimmt es auch, dass du einen von deinen Schülern jedes Jahr mal so Mitgliedschaft schenkst?
Genau, das machen wir jedes Jahr zu Weihnachten. Mhm. Letztes Jahr haben wir, glaube ich, sogar zwei Mitgliedschaften verschenkt. Ja, voll. Wir haben den Kamil, der hat zerebrale Paralyse heißt das, glaube ich. Mhm. Bei der Geburt hat er nicht genügend Sauerstoff bekommen und ist dadurch körperlich eingeschränkter. Aber der ist so ein fantastischer, faszinierender Mensch, der wirklich täglich 2-3 Mal trainiert, viel mehr wie die Gesunden, macht Physio, geht zum Psychologen, tut alles, damit er wirklich besser wird. Und das Jiu-Jitsu hat ihm auch wirklich koordinativ so verbessert und er kämpft auch aktiv an Turnieren mit. Das Coole ist, auch in Abu Dhabi gibt es eine Para-Jiu-Jitsu-Weltmeisterschaft, also für Para-Athleten, wo er auch gekämpft hat, Dritter geworden ist. Jetzt im November fliegen wir wieder hin. Wahnsinn. Und diesmal fliegen 2 mit, weil wir haben noch den Gabriel, der blind ist. Mhm. Und Gabriel wird dort kämpfen und Kamil. Und ja, für Kamil habe ich zu Weihnachten auch eine lebenslange Mitgliedschaft geschenkt.
Wow, ja, Alter.
Und ein anderer hat halt dann eine Jahresmitgliedschaft geschenkt bekommen. Und das machen wir immer halt, wir waren da ein bisschen unregelmäßig, wie wir es gemacht haben. Ja. Ich glaube, letztes Jahr haben wir abgestimmt, wer es bekommt.
Ja.
Und sonst habe ich eigentlich immer entschieden, wer halt am meisten Leistung gebracht hat und sich Mühe gegeben hat. Und ich schaue dann natürlich auch auf die Verhältnisse, wie es demjenigen geht, wem das wirklich hilft, an irgendeinen Unternehmer oder so, dem schenke ich jetzt keine Mitgliedschaft, weil ich weiß so, hey, es gibt da viele junge Jungs, für die das wirklich viel mehr bedeuten würde. Und ich schaue dann einfach, wer das wirklich am meisten verdient hat und dann jedes Jahr schenke ich zu Weihnachten bei unserer alljährlichen Weihnachtsfeier eine Jahresmitgliedschaft.
Das ist so schön.
Danke.
Coole Sache, wirklich. Was ist dein nächstes Projekt? Also du hast schon ein bisschen was erwähnt. 3 große Kämpfe hast du?
Ja, genau, die Turniere. Ja, also
dein Online-Shop willst du aufmachen für Gewand?
genau. Alpha Athletics ist ja auch ein Projekt, was ich in Corona gestartet habe. Also ich habe angefangen, so wieder meine kreative Seite auszuleben und habe angefangen, Kimonos, Rashguards, T-Shirts zu produzieren, zu testen. Und das mache ich schon seit ein paar Jahren jetzt. ist halt ein bisschen komplex, weil wenn ich jetzt Proben bestelle, weiß nicht, aus China, aus Pakistan, dann muss das mal getestet werden, angeschaut werden, passt irgendwas nicht, musst wieder was anderes bestellen oder bei einem anderen Händler bestellen, dann musst du wieder neue Händler suchen. Und ja, und bis es produziert wird, braucht es ein paar Wochen, bis es verschickt wird, braucht es ein paar Wochen, so vergehen wieder ein paar Monate. Und das ist immer so ein Hin und Her. Aber mittlerweile bin ich schon ziemlich zufrieden mit den einigen Produkten, die ich habe. Und jetzt ist eigentlich nur eine Frage der Zeit und des Geldes, bis ich dann damit anfange, dass ich halt auch noch extra da mit dieser Marke starte. Und ich denke, das wird auch ganz, ganz cool ankommen, weil wir haben da wirklich so sehr spezifische Designs, was die Kimonos angehen, haben mir da auch sehr viele Gedanken gemacht. Und ich glaube, dafür wird es genügend Abnehmer geben.
Ziemlich sicher. Ich sollte die Mama so ein Teil besorgen. Selbst wenn ich nicht ins Training komme. Hey, mit wem würdest du gerne mal auf der Matte grabbeln? Gibt es noch eine Person?
Also so mein Jiu-Jitsu-Idol, der Rafa Mendes, bei dem war ich in Amerika. Also das habe ich damals von meiner Frau, von der Melina, zu Geburtstag geschenkt bekommen. Eine Privatstunde mit Rafa Mendes, wo ich nicht einmal ich habe nicht einmal gewusst, dass die sowas noch anbieten, weil die einfach Millionäre sind und die erfolgreichste Jiu-Jitsu-Schule der Welt haben und sie es eigentlich nicht notwendig haben, Privatstunden zu geben. Aber tatsächlich haben sie das noch angeboten. Es war halt jetzt auch nicht so günstig, ich glaube $600 für eine Stunde. Und es war allgemein mein Traum, mal mit dem den Typen mal kennenzulernen, ja, und dann gleich auf der Matte, ich muss ehrlich gestehen, ich war so ein bisschen wie so ein kleines Kind, so leicht nervös und so. Und dann haben wir halt, ich habe auch gesehen, am Anfang war er jetzt nicht so motiviert, er hat mich gesehen, gegrüßt und jetzt eine Stunde mit irgendeinem Fremden da ihm Techniken zeigen, und dann hat er gesehen, dass ich auch Black Belt bin, und dann war er gleich so, oh ja, du bist auch Schwarzgurt, ah cool, das, dann werden wir sicher Spaß haben. Und dann hat er mir ein paar Konzepte gezeigt, und dann habe ich einfach, er hat mich dann auch gefragt, ob ich irgendwas Spezifisches machen möchte, und ich habe gesagt, was haltest du davon, wenn wir einfach Sparring machen, den Rest der Stunde, und wenn dir irgendwas auffällt, sag's mir einfach, so lerne ich, glaube ich, am besten. Und das war richtig geil.
Das kann man vorstellen,
das Wahnsinn. Das war richtig geil. Ja, das war einer meiner Träume im Jiu-Jitsu, dass ich halt einfach mit dem Typen mal trainiere. Das habe ich erfüllt bekommen von meiner Frau. Und ja, sonst, wie gesagt, ist nur noch der Weltmeistertitel, der mir im Kopf schwebt. Und ich denke, ich werde das auch erreichen. Also ich setze mir das, es ist stark verankert in meinem Kopf, und ich denke, ich werde zumindest jedes Jahr versuchen.
Ja, du musst es schaffen, weil ich will ihn wieder mal da haben.
Passt.
Danke für alles. Hast du noch irgendwelche letzten Worte an deine Zuhörer da draußen und deine Schüler und irgendwelche Tipps oder was auch immer dir einfällt?
Ja, ich möchte mich einfach an alle bedanken, die mich auf dieser Strecke, auf dieser Reise begleitet haben. Meine Familie, meine Freunde, meine Schüler, ja, es ist einfach die Sponsoren nicht vergessen. Die haben auch oft mir Sachen ermöglicht, die einfach nicht möglich wären, weil ich einfach nicht die finanziellen Mittel hatte. Und ja, es ist vor allem auch meine Eltern, die wirklich nie so begeistert für Kampfsport waren, aber trotzdem mich in jeder Hinsicht unterstützt haben und das bis heute tun. Ja, es ist einfach, es war eine interessante Journey bis jetzt, und es wird, glaube ich, noch interessanter.
Oh ja, ich freue mich drauf.
Dankeschön.
Hat Spaß gemacht.
Danke auf jeden Fall auch für die Möglichkeit, hier zu sein.
Immer gern. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir quatschen, glaube ich, schon seit 1,5 Stunden.
Ja, krass.
Davor auch schon. Meine Zeit vergeht so schnell.
Voll, die Zeit vergeht schnell. Ja, hat mir Spaß gemacht, und ja, ich hoffe, dass wir uns noch einmal hier sehen, wenn ich den...
Kriegst du einen Gürtel oder was kriegst du? Oder nur Medaille?
Medaille, aber sind ziemlich fett. Also sind solche Dinge.
Perfekt,
ja, sind so,
nimmst mit.
Mini-Teller, sage ich jetzt ja. mal. Ja. Ja, und das ist jetzt mal das Main-Goal.
Ich freue mich aufs Bling-Bling das nächste Mal.
Top. Danke. Ja, danke dir.
Schönen Tag, alles Gute weiterhin.
Ebenfalls.
Das war Podcast-Folge 130 mit Pavel Koslowski. Das lustige Video mit Alexander Marajovic und ein paar Grappling-Tutorials findet ihr auf dem Instagram-Profil von Pavel. Wir wünschen ihm für seine anstehenden Turniere ganz viel Erfolg. Danke, dass ihr wieder bis zum Schluss zugehört habt. Ich wünsche euch einen fantastischen Start in diese neue Woche. Ganz viel Motivation für euer Training. Bleibt gesund und weiterhin unschlagbar ehrlich.